Meet the CXO. Wir reden, was verbindet.
Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Meet the CXO, dem Vorstandspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Birgit Bohle und ich bin hier Vorständin für Personal und Recht. Und heute freue ich mich ganz besonders, Tijen Onaran bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Tijen, schön, dass du heute bei uns bist.
Vielen Dank, liebe Birgit, ich freue mich.
Um dich ganz kurz vorzustellen, du bist eine erfolgreiche Unternehmerin, eine Kämpferin für Frauen, da haben wir uns mal vor einigen Jahren kennengelernt. Du bist bekannte TV-Investorin, Speakerin, Moderatorin und Autorin von bereits 3 Büchern. Das sind nur eine kurze Liste deiner Talente und Fähigkeiten. Gibt es da was, was du hinzufügen möchtest?
Ach, das fasst eigentlich ganz gut meine Welt zusammen. Du hast gesagt, in erster Linie bin ich Unternehmerin in verschiedensten Dingen unterwegs, vor allem in dem Thema auch Diversität, aber nicht nur, auch im Bereich Innovation und Startups und Aufstieg in Deutschland. Und daraus resultieren meine anderen Dinge, also Investoren, ja, die Bücher, die du genannt hast. Ich spreche viel auf Bühnen, halte viele Keynotes und manchmal moderiere ich und ab und zu schlafe ich auch noch, ja.
Sehr gut. Du hast es gerade gesagt, Aufsteigerin. Also du bist eine, die sich alles aus eigener Kraft aufgebaut hat. Und wenn wir über dieses Thema hier auch in der Telekom sprechen, dann nennen wir oft das Wort der Geburtslotterie. Ja, du bist eine Tochter türkischer Eltern in Karlsruhe aufgewachsen. Wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass es vielleicht andere Kinder oder Menschen ein bisschen einfacher haben? Und wie hat das eigentlich dein Leben so beeinflusst?
Ich finde den Begriff der Geburtslotterie ganz gut, weil er tatsächlich beschreibt, dass wir vieles ja gar nicht so in der Hand haben, wie wir es glauben. Und das fängt damit an, dass wir in Elternhäusern groß werden, auf die wir keinen Einfluss haben. Und das sehen wir in ganz vielen Karriereverläufen. Meiner ist einer von ganz vielen sogenannten Aufstiegsgeschichten. Ich weiß, dass der Begriff maximal belegt ist. Und ich muss auch immer sagen, dass ich immer so ein leichtes Zucken habe, auch wenn ich das selbst über mich sage, weil er so ein bisschen impliziert, so okay, die hat es jetzt geschafft und die anderen nicht. Aber um es einfach auf den Punkt zu bringen, ja, ich komme aus einem Elternhaus, wo ich eben die Erste bin. Und zurück zu deiner Frage, wann habe ich das konkret gemerkt? Ganz konkret habe ich das in der Schulzeit gemerkt. Ich würde sagen, im Kindergarten oder davor noch, da hatte ich noch gar nicht dieses Bewusstsein. Und meine Eltern haben mir auch nie das Gefühl gegeben, dass ich jetzt irgendwie anders bin oder dass ich weniger wert bin oder so. Im Gegenteil. Aber in der Schule habe ich dann gemerkt, dass ich auch gewisse Dinge nicht machen konnte. Schulausflüge oder dass meine Eltern dann geguckt haben, dass sie nochmal ihren Urlaub canceln, damit ich das irgendwie hinbekomme. Ich habe es auch daran gemerkt, dass ich bei anderen Mitschülerinnen zu Hause war und mir dann immer gedacht habe, Mensch, die haben echt irgendwie so ganz coole Häuser oder tolle Wohnungen und wir sind da in unserer Zwei-Zimmer-Butze unterwegs. Also solche Dinge dann auch. Natürlich der Klassiker, auch sowas wie Markenklamotten. Also im Grunde alles Materielle, was ich dann das erste Mal so richtig wahrnehmen konnte. Und das habe ich gemerkt und es hat schon was mit mir gemacht, ohne dass ich es richtig greifen konnte.
Und was hat es, wenn du jetzt so zurückblickst, was hat es dann bei dir bewirkt?
2 Dinge. Zum einen den unbändigen Willen, etwas zu schaffen. Und der zeigt sich ja heute auch in der Art und Weise, wie ich über Leistung und Aufstieg in Deutschland auch rede und nachdenke. Und der zweite Punkt ist, dass ich immer mir gesagt habe und mir selbst versprochen habe, dass wenn ich mal die Möglichkeiten habe, für das Thema zu stehen oder auf dieses Thema aufmerksam zu machen und auch meinen Eltern ein Stück weit etwas zurückzugeben, dann will ich das unbedingt. Und deswegen habe ich ja auch so von meinem ersten Gehalt meine Eltern ins schönste Restaurant in Karlsruhe eingeladen, habe gesagt, ihr könnt euch alles aussuchen, was ihr wollt. Hat ein bisschen wehgetan dann damals, ja, mit meinem Konto, aber hat funktioniert. Also das sind so die 2 Dinge, die mich bis heute prägen. Kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Aber das ist schon so die DNA meiner ja auch unternehmerischen Geschichte.
Hm. Dazu passt ja ganz gut, dass du mal auf Instagram hast du gepostet, nobody is coming to save you, get up. Du hast eben von deinem unbändigen Willen gesprochen, das tatsächlich zu schaffen. Aber jetzt gibt's ja immer wieder auch Menschen um dich herum, oder gab's vermutlich, die das Gegenteil behauptet haben, die vielleicht gesagt haben, nee, das schaffst du doch nicht. Woran liegt es dann? Worauf kommt's wirklich drauf an, um es dann zu schaffen, um erfolgreich zu sein?
Ich glaube, dass Erfolg jeder und jede für sich anders definiert. Wenn wir eine Umfrage machen würden in deinem und meinem Umfeld, aber auch im Umfeld von ganz vielen anderen Telekom-Mitarbeitenden, von Menschen, die wir beide kennen oder nicht kennen, dann würden unzählige Definitionen von Erfolg kommen. Für mich bedeutet Erfolg Freiheit. Und die Freiheit zeigt sich in Dingen wie: der größte Luxus ist für mich Zeit. Der größte Luxus ist für mich Unabhängigkeit, die sich nicht nur in finanzieller Natur zeigt, sondern vor allem auch in mentaler Unabhängigkeit, also sich unabhängig von der Meinung von anderen zu machen. Das kannst du dir nicht kaufen, das kannst du nur lernen über das Leben hinweg. Und zurück zu deiner Frage, ich glaube, dass woran es liegt, ist immer, so platt es klingt, aber immer einmal mehr aufzustehen als hinzufallen. Und das habe ich immer, egal wo ich war, ob ich angestellt war, ob ich mich vor 7, jetzt fast 8 Jahren selbstständig gemacht habe. In den größten Krisenzeiten war für mich immer klar, ich laufe wirklich zur Hochform auf, weil ich dann am stärksten bin. Und meine Erfolge, die man so sieht, sind gepflastert von einer Reihe von Misserfolgen. Ja, ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht mindestens genauso viele, wenn nicht sogar mehr Misserfolge hätte und nicht genauso viele Learnings, weil ich dann immer am stärksten war. Und das ist für mich das, was Erfolg ausmacht. Jeder einzelne Misserfolg und was ich aus diesem Misserfolg lerne und dass ich nicht mich zurückziehe und mich selbst bejammer oder bemitleide, sondern dass ich sage, Mensch, ist irgendwie doof gelaufen und was soll ich eigentlich daraus lernen?
Hast du mal ein Beispiel dafür, wo du sagst, Mensch, da bin ich nach so einem Misserfolg wieder aufgestanden und bin da stärker draus hervorgegangen?
Es sind mehrere Dinge. Einmal unternehmerischer Art. Ich habe beispielsweise irgendwann mir die verrückte Idee in den Kopf gesetzt, zusammen mit meinem Mann eine Hundereisetasche auf den Markt zu bringen. Wir haben 2 Hunde. Das können jetzt nur ehrlicherweise Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen nachvollziehen, ich weiß. Wir haben mir dann immer gedacht, wir haben immer so verschiedene Tüten, wo wir diese ganzen Hundesachen reinpacken, Hundefutter, Spielzeug, Tüten und so weiter. Wäre es nicht cool, so eine eigene, wie so eine Sporttasche für Hunde zu haben? Und dann haben wir gedacht, Mensch, wir designen was. Wir haben so einen tollen Designer, mit dem wir zusammenarbeiten für unsere unternehmerischen, grafischen Dinge. So, dann haben wir wirklich viel Geld investiert, bis hin zu kurz vor einer Gründung einer eigenen Firma. Marke war schon eingetragen und so weiter und so fort. Und dann haben wir das Ganze durchgespielt. Wir hatten schon ein Probeexemplar dieser Hundereisetasche. Und dann haben wir festgestellt, diese Tasche würde 800 Euro kosten, weil wir sie in Deutschland produzieren wollten und besonders nachhaltig. Und dann haben wir uns in die Augen geschaut, mein Mann und ich, und haben gesagt, ist es wirklich das? Ja, also sozusagen, ja, ich kenne Menschen, die sehr viel Geld für ihre Hunde ausgeben. Und wahrscheinlich wäre es sogar auch irgendwie mit der heutigen Expertise irgendwo möglich gewesen, das zu skalieren. Aber wir haben dann alles rückabgewickelt. Und das mag jetzt erstmal lustig klingen. Und es war dann irgendwann im Nachhinein auch lustig. Aber dieser Moment, wo wir uns eingestanden haben, dass wir uns in den letzten 1,5 Jahren total vergaloppiert haben, war schon etwas so. Und dann gibt es die alltäglichen Misserfolge von: wir gewinnen einen Pitch nicht oder wir müssen irgendwie an strukturellen Dingen arbeiten oder ich habe einen hohen Anspruch zum Beispiel auch an mich selbst. Ich bin da zum Teil auch unerbittlich, ja, mir selbst gegenüber, und empfinde dann viel, wo ich sage, Mensch, okay, das war jetzt nicht so gut. Und dann empfinde ich es gleich als Scheitern. Also ich bin da sehr selbstkritisch. Und ich glaube, das sind Dinge, die manchmal viel härter wirken als dieses, ich habe dieses maximale Scheitern, wie ich habe jetzt irgendwie Unternehmen an die Wand gefahren. Das ist auch schlimm, das will ich gar nicht abwerten. Aber diese eigenen Selbstzweifel und dieses eigene sich selbst immer wieder auch manchmal so niedermachen, ist eine Form von punktuellem und alltäglichem Scheitern, wo ich immer ja auch Menschen sage, braucht es gar nicht, ja? Das braucht es an der Stelle gar nicht.
Lass uns vielleicht mal das Thema wechseln. Du stehst ja dafür, das Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen und auch deine Stimme, deine mächtige starke Stimme tatsächlich zu nutzen, was ja in der heutigen Zeit wichtiger denn je ist. Wir haben gerade die Europawahl hinter uns. Wir sehen nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern, dass die Tendenz, sich zu extremen Rändern auch politisch zu bewegen, zugenommen hat. Ich sage manchmal, da sehen wir dann Einfalt statt Vielfalt, ja, und da sehen wir Ausschließen statt Inklusion. Wie können wir denn in dieser aktuellen Lage unsere Stimmen tatsächlich effektiv einsetzen, um dann eben auch Demokratie, und darum geht's uns ja am Ende, Freiheit in Deutschland zu fördern?
Ja, du hast was angesprochen, Birgit, was mich und was uns, glaube ich, ja auch total beide beschäftigt in unterschiedlichsten Bereichen. Diese Ränder, die du angesprochen hast, diese absolute Polarisierung in der Emotionalisierung. Also wir erleben derzeit einen gesellschaftspolitischen Diskurs, bei dem irgendwie gefühlt alle Verlierer sind. Ja, also du hast irgendwie gar nicht mehr diesen konstruktiven Diskurs, dass du wirklich sagst, Mensch, jetzt diskutieren wir mal konstruktiv über Diversity oder über Nachhaltigkeit. Es wird immer, entweder bist du links oder rechts, aber so diese Mitte gibt's gar nicht mehr. Ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, auch als Individuen, dass wir alle eine Eigenverantwortung haben, diese Demokratie, die dieses Land ja so ausmacht, jeden Tag aufs Neue nicht nur zu verteidigen, sondern auch zu leben. Und Demokratie heißt auch Diskurs. Es bedeutet Meinungsvielfalt und es bedeutet, dass wir miteinander wieder mehr reden und diskutieren müssen, statt uns irgendwie auf die Köpfe zu hauen. Und daher bin ich ein großer Fan von zum Beispiel internen Kommunikationsformaten. Ich weiß, da macht ihr auch einiges bei der Telekom. Ich sehe es auch in der Beratung bei anderen Unternehmen, dass da viel, viel passiert, auch gerade in so politischen Themen. Ja, also so, dass da eben Formate etabliert werden, wo diskutiert wird, wo Menschen auch das Gefühl haben, okay, sie können ihre Meinung äußern, ohne dass sie entweder in die eine oder in die andere Richtung gedrängt werden. Dahin müssen wir, das Punkt Nummer eins, das ist für Unternehmen ganz wichtig, jetzt mehr zu kommunizieren intern als weniger. Punkt Nummer zwei ist, dass wir das genauso in den sozialen Medien leben müssen, bevor wir Leute irgendwie durch eine Hetzjagd schicken oder vorverurteilen oder sagen, Mensch, warum bist du denn jetzt gegen die Frauenquote oder warum bist du denn jetzt für die Frauenquote? Jetzt stehst du ja links oder rechts. Dass wir dann sagen, okay, was ist dein Motiv, was ist deine Sozialisation, lass mich verstehen. Und ich bin vielleicht immer noch nicht deiner Meinung, aber ich kann deinen Punkt verstehen. Das ist etwas. Und last but not least bin ich der festen Überzeugung, gegen wirklich rassistische Tendenzen, ja, müssen wir ganz klar und auch hart in der Sache sein. Weil das für unser Land, nicht nur auf der gesellschaftspolitischen Ebene, das ist das eine, das tut mir im Herzen als Mensch mit Migrationsgeschichte total weh. Aber uns als weltoffenes Land, als Innovationsland in unserer Wettbewerbsfähigkeit, in der wir immer gut und stark waren, tut es nicht gut, wenn wir derzeit als Deutschland so ein schlechtes Bild abgeben. Und das sind alles drei Punkte, die wahnsinnig groß und dennoch im Alltäglichen lebbar sind und die wir uns einfach immer wieder vergegenwärtigen müssen.
Hundertprozentig d'accord, da haben wir wirklich ganz hohe Übereinstimmung. Wir haben für uns als großes Unternehmen da auch einen sehr intensiven Diskussionsprozess nochmal begonnen und haben gesagt, Mensch, was sind denn eigentlich unsere Werte? Was ist auch unsere Verantwortung als Unternehmen, dafür eben auch öffentlich zu stehen? Also nicht mehr die Verantwortung endet am Werkstor, ja, oder im Telekom-Gebäude, sondern sie geht eben in die Gesellschaft rein. Auch das Thema rote Linien klar zu ziehen, haben wir neulich gerade in Krakau diskutiert, wo wir mit unseren Top-Führungskräften waren, haben übrigens gemeinsam Auschwitz dort besucht, was natürlich nochmal einen ganz anderen Rahmen dargesetzt hat. Du hast als erstes gesagt, wir müssen diesen Diskurs wieder hinbekommen und stehst ja selber sehr stark auch für soziale Medien. Gib mir mal einen Tipp, ja, wie denn gerade Diskurs, echter Diskurs, echte Diskussion in sozialen Medien funktioniert. Meine Wahrnehmung derzeit ist, da müssen wir eigentlich ein Stückchen weit wieder zurück, ich nenne es mal, in die richtige Welt, ins Richtige reden.
Ja, also ich habe natürlich in den letzten Jahren da auch viel durchgemacht und mitgemacht, auch im Netz. Ich weiß auch, dass ihr da übrigens sehr stark seid mit Initiativen, auch gegen Hass im Netz, was super wichtig ist. Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich ähnlich fühle wie du. Also ich hätte es nie gedacht, als digital Mensch, die eine hohe digitale Affinität hat, dass ich irgendwann mal sage, eigentlich müssen wir wieder so face-to-face miteinander reden, weil ich erlebe schon, ob es jetzt sich an meiner Person aufhängt oder auch an Themen, für die ich stehe oder beobachte auch bei anderen, dass es eben super schnell geht, dass du irgendwas reinhaust, weil du irgendwo was liest oder aufnimmst und dann deine Meinung vorschnell bildest. Und ich glaube und erlebe auch in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, dass das im Analogen nicht der Fall ist, weil du dann eher nochmal nachhakst und nachfragst. Es ist halt ein richtiges Gespräch. Im Netz gibt es oft keine Gesprächskultur. Mhm. Und diese Gesprächskultur gibt es im Analogen. Du kannst dann diskutieren. Und wie kommen wir wieder dahin? Ja, vielleicht macht es mehr Sinn, dass wir dann sagen, okay, das kriegen wir jetzt hier nicht ausdiskutiert. Lass uns dazu irgendwie nochmal face-to-face reden. Oder was ich auch schon oft gemacht habe, dass ich Leute angerufen habe, von denen ich, also natürlich klar, die Nummer hatte und auch gemerkt habe, okay, das funktioniert gerade hier nicht. Also wir kommen hier nicht weiter und weißt du was, wir klären das mal schnell am Telefon. Und dann ging es super schnell. Das weiß jeder, bevor du mal 10 Mails hin und her austauschst, nimmst einfach den Hörer in die Hand und telefonierst. Ja, das geht super schnell. Und dann eben auch hier appelliere ich immer an die Eigenverantwortung. Ich bin auch echt vom Sternzeichen Widder. Also insofern, Impulsivität ist mein zweiter Vorname. Ja, so. Geht in eine gute und geht auch manchmal in eine blöde Richtung, dass ich einmal merke, oh, das hast du echt vorschnell rausgehauen, so. Und ich selbst merke, wie oft ich Beiträge lese und dann den Impuls habe, direkt etwas zu kommentieren, ohne mir Gedanken zu machen. Gibt's eigentlich eine zweite Seite? Muss ich nochmal richtig reingehen? Sondern ich beobachte es bei mir selbst. Nur ich glaube, dass ich hoffe es zumindest, gut darin bin, mich zu reflektieren. Und das würde ich mir wünschen von den Menschen, dass diese Kompetenz des Reflektierens, dass das wahre Digitalität und Digitalkompetenz ausmacht. Und das wäre vielleicht auch etwas, was man stärker in den Schulen mitgeben muss, zu sagen, okay, Digitalkompetenz beinhaltet Reflexionskompetenz. Das bedeutet, dass du dich einen Schritt zurücknimmst und sagst, muss ich der Person jetzt einen draufhauen? Oder kann ich vielleicht auch erstmal nochmal gucken, gibt es noch eine andere Perspektive, noch ein anderes Medium?
Das ist ja ein interessantes Zwischenfazit mal, dass wir in manchen Bereichen eben auch wieder in den richtigen Dialog müssen auf der einen Seite und gleichzeitig dann aber auch genau diese Kompetenz, diesen digitalen Diskurs zu fördern, stärker nochmal aufbauen müssen. Du engagierst dich damit ja auch indirekt politisch. Ja, ich habe dich neulich auch in einem Format mit Politikern erlebt. Da hast du der CDU ein paar Hinweise gegeben, wie sie das Thema Frauen etwas stärker positionieren können. Das fand ich großartig. Kompliment dafür. Gibt es etwas, was aus deiner Sicht wir tun können und müssen, um junge Menschen stärker für politisches Engagement zu motivieren?
Was ich toll finde an der jungen Generation, ist, dass sie durch und durch politisch ist. Das ist sie definitiv. Das sehe ich in den Engagements, das sehe ich in der Art und Weise, wenn ich auch mit jungen Gründern und Gründerinnen spreche, dass sie sich um die Politik extrem viele Gedanken machen, dass sie auch extrem verunsichert sind durch die weltpolitische Lage. Also das ist schon eine Generation, die auch unter Extremstbedingungen ehrlicherweise aufwächst. Ja, das heißt, es ist eine politische Generation. Was ich mir aber wünschen würde, ist, dass bevor diese Generation auf TikTok und Co. sich vorschnell ein Bild macht von, ich sag mal, Strömungen, die eindeutig andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres Geschlechts diskriminieren, dass sie da eben in diese Reflexionskompetenz geht und sagt, Mensch, jetzt folge ich irgendeinem TikTok-Account und das, was die Person da sagt, das nehme ich mal nicht für bare Münze, sondern ich hinterfrage das nochmal. Und das wünsche ich mir von der jungen Generation, weil sie sind diejenigen, die in diesem Jahr, aber auch im nächsten Jahr, wenn wir dann auch die Bundestagswahlen haben, ja, die ganz entscheidend sein werden und die ganz entscheidend diese Wahlen auch mitbestimmen werden. Und dass sie sich dieser Verantwortung, aber auch dieses Privilegs bewusst sind, dass sie so eine tolle junge Generation sind und so viel auch in der Hand haben für ihr eigenes Leben, aber auch für ihre Mitmenschen. Ich glaube, dessen sind sie sich gar nicht bewusst. Und das würde ich ihnen gerne mitgeben, dass sie das Politische, was sie in sich tragen, auch wirklich ausfüllen und leben mit dem, dass sie wissen, dass sie eine Verantwortung auch für dieses Land haben.
Und es beginnt damit, wählen zu gehen.
Ja, total.
Als allererster Aufruf.
Total.
Kommen wir mal zu dir als Führungskraft. Du hast eben schon davon gesprochen, du bist selbst oft deine allergrößte Kritikerin. Wenn wir hier bei der Telekom von Führung reden, dann erwarten wir, dass unsere Führungskräfte Haltung vorleben. Uns kommt also natürlich eine besondere Verantwortung dazu. Wie würdest du denn deinen Führungsstil bezeichnen?
Hart in der Sache. Also ich glaube, alle Menschen, die mit mir arbeiten, wissen, dass ich einen hohen Anspruch habe. Der resultiert auch aus meiner Geschichte, aus meiner Aufstiegsgeschichte. Ich würde nie einen Kuschelkurs promoten. Das bin ich nicht. Das mache ich auch nicht. Also Menschen, die sozusagen für oder mit mir gemeinsam arbeiten, wissen das auch. Und sie wissen auch, dass ich immer die Extrameile gehe. Immer. Immer gegangen bin und es auch immer gehen werde. Ich habe mich vor einiger Zeit angefangen, sehr intensiv auch mit dem Thema, wie sieht meine Rolle in einer Organisation aus, auseinanderzusetzen. Und ich kenne mich schon sehr gut, würde ich behaupten. Und ich weiß, dass ich echt einiges ganz gut kann und offensichtlich auch in den letzten Jahren so okay gemacht habe, dass ich da bin, wo ich heute bin. Es gibt aber auch einiges, wo ich weiß, okay, das können andere besser. Und dazu gehört zum Beispiel die operative Führung. Und ich gebe so viel Energie nach draußen und bin auf den Bühnen dieser Welt und kann zu 15.000 Leuten reden und Chaka und wir gehen und kann auch politisch einem Friedrich Merz in Anführungszeichen einschenken. Ja, da scheue ich mich vor nichts und bin den Startups super gerne Ratgeberin und habe wirklich eine klare Haltung und scheue mich null davor, auch die zu kommunizieren und dafür einzustehen und so weiter und so fort. Aber in der operativen Führung weiß ich, dass es Menschen gibt, die viel, viel, viel besser sind. Und wenn du mich fragst, was macht Leadership aus? Es ist genau das, dass man selber erkennt, was kann ich gut und was kann ich eben nicht gut. Und wenn ich weiß, dass ich das nicht gut kann, dann zu sagen, ey, wisst ihr was? Gibt Dinge, die ich irgendwie echt falsch gemacht habe. Und es hat seinen guten Grund, dass ich das nicht mehr so mache. Und dass ich auch mir Leute an die Seite hole, die das viel besser können als ich, weil sie viel mehr Talente haben. Das ist für mich eigentlich die größte Erkenntnis in den letzten, ich würde sagen, ja, 2 Jahren gewesen. Und dafür bin ich auch echt wahnsinnig dankbar. Und ich habe jetzt ein eigenes sozusagen Tijen-Team, das nah an meiner Seite ist, für die ich unfassbar dankbar bin, weil die einfach ja mich kennen und mich so annehmen, wie ich bin und mir aber auch in ihrem Feedback zeigen, also hier hast du auch manchmal echt einen Knall, ne, so. Und das ist cool, dass ich so mit denen so umgehen kann, weißt du, so. Und dann eben zu wissen, okay, in anderen Bereichen, wo es auch in eine, ich sag mal, Fachlichkeit geht und in eine fachliche Führung, eine operative Führung, da sind einfach andere viel besser. Ich hätte mir selbst gewünscht, dass ich diese Erkenntnis vor 7 Jahren gehabt hätte. Aber gut, man wird ja immer schlauer und reifer. Also besser jetzt als nie. Aber das ist das, wenn du mich fragst, was gute Führung ausmacht. Gute Führung macht für mich aus, auch zu wissen, dass man nicht gut in Führung ist.
Danke für die Offenheit. Ich würde gerne zu deiner unternehmerischen Tätigkeit kommen. Und du lernst ja als Investorin eine Menge Startups kennen. Du arbeitest auch mit Großunternehmen. Oft wird ja gesagt, Mensch, in Startups, einer der großen Nutzen ist flache Hierarchien, schnelle Prozesse. Wie erlebst du das? Ist das so? Was können die Großunternehmen wie so eine Telekom eigentlich davon lernen?
Ja, also es ist natürlich schon so, dass den Einblick, den ich jetzt in verschiedene Startups habe, das hast du erwähnt, ist das, was ist unfassbar spannend macht. Ich sage immer, das ist wie so eine kleine Weiterbildung für mich, weil ich auch, weil mein Investmentportfolio mittlerweile so vielfältig ist, von einem KI-Startup über intime Wellness hin zu Babynahrung, hin zu einer Finance-App, ist alles dabei. Und dadurch bekomme ich nicht nur Einblicke in Geschäftsmodelle, sondern auch Kulturen, aber eben auch Innovationsfähigkeit und Schnelligkeit. Und das ist der letzte Punkt, ist denke ich, einer der immanentesten, dass ich immer wieder merke, dass das gerade sehr stark gewachsene Unternehmen und historisch gewachsene Unternehmen, die sich dann in der Größe auch zeigen, dass sie natürlich auch manchmal mit so einer gewissen Trägheit, und das will ich gar nicht despektierlich sagen, aber mit einer gewissen Trägheit, die ja auch Kontinuität bedeutet, daherkommen. Und dann fehlt es, auch wenn wir immer wieder über Agilität und Flexibilität und schnell sein und Geschwindigkeit aufnehmen in der Arbeitswelt sprechen, da fehlt es und da krankt es dann sozusagen an dem System. Und ich weiß gar nicht, ob Konzerne dann so viel schneller sein müssen, ob es nicht reichen würde, einfach mal zu sagen, wir erhöhen es um eine Stufe. Und es hilft uns schon mal in Prozessen, es hilft uns effektiver und effizienter zu werden. Und bevor wir darüber nachdenken, dass wir Dinge immer so gemacht haben, denken wir eher mal darüber nach, dass wir sie noch nie so gemacht haben und sehen es als Chance. Das würde ich mir wünschen. Also dieses stärker auszuprobieren und auch Menschen nicht weniger, sondern mehr Verantwortung zu geben und zu sagen, das ist jetzt dein Beritt und Stichwort Führungskraft. Ich als Führungskraft übernehme am Ende immer noch die Komplettverantwortung dafür. Aber du kannst dich erstmal ausprobieren. Du hast das Vertrauen von mir, dass du dich einfach mal ausprobierst. Und das ist das, was ich in Startups sehe. Nicht, weil die Startups, die Gründer und Gründerinnen, mehr Vertrauen in ihre Mitarbeitenden haben. Das würde ich gar nicht so sagen, sondern weil sie gar nicht anders können. Es ist eine Alternativlosigkeit. In einem Startup bist du darauf angewiesen, dass alle irgendwie schnell Verantwortung übernehmen, weil so viele Sachen sind und alle sind im Grunde Generalisten. Und das sind Dinge, die ich bei Startups sehe, die Konzerne viel, viel stärker auch übernehmen könnten und dann eben auf ihre Unternehmens-DNA übertragen.
Ja, und daraus resultiert natürlich auch, dass die Menschen, die Mitarbeitenden in so einem Umfeld einfach sehr schnell auch lernen.
Total.
Ja, weil durch die viel breitere Verantwortung für vielleicht zunächst mal kleinere Themen, aber die Lernerfahrung, ich habe das schon gemacht, ich habe das schon gemacht, ich bin damit schon gescheitert, ich habe hier den Fehler gemacht, tatsächlich viel größer wird. Also in meiner beruflichen Tätigkeit war ich ja viel in Konzernen unterwegs. Am meisten gelernt habe ich zu Beginn aber tatsächlich in den kleineren Einheiten,
glaube ich,
der Konzerne, wo die Verantwortung dafür deutlich umfassender war.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Du bist ja jetzt, das fand ich total spannend, ins Fernsehen gegangen, in die Höhle der Löwen und zwar als Löwin. Damit gehst du dann sprichwörtlich auf die Jagd nach guten Investments. Was ist denn hier dein Beuteschema? Wie investierst du denn eigentlich? Worauf achtest du, wenn so ein Startup pitcht? Was gibt's da auch so Ausschlusskriterien, rote Ampeln, wo du sagst, um Gottes Willen, das mache ich dann nie.
Also natürlich bin auch ich hier gebiased. Ja, ich habe mir ja vor einigen Jahren, als ich eben gesagt habe, ich möchte in Startups investieren, zur Aufgabe gemacht, vor allem auch Gründerinnen mit Kapital zu unterstützen und mit meiner Expertise. Und das habe ich auch bis zu Höhle der Löwen sehr, sehr stark forciert. Und es wird auch immer Teil meiner Investmentstrategie sein. Es wird immer so sein, dass ich mir die Startups von Gründerinnen einmal mehr anschaue und unter der Prämisse, ob ich da wirklich perfect match bin und denen helfen kann. Das ist sozusagen Punkt Nummer eins, dass das immer ein Herzensthema für mich ist. Punkt Nummer zwei ist die Expertise, die ich angesprochen habe. Also das eine ist, dass wir als Investoren, Investorinnen ja mit Kapital unterstützen. Das ist viel wichtiger meines Erachtens ist, ob wir den Startups auch wirklich mit unserem Netzwerk, mit dem, was wir können, wo unser Fokus liegt, unterstützen können. Und das sind bei mir Themen wie digitales Storytelling, Storytelling im Allgemeinen, Community Building, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerk, Zugänge schaffen, Marketing und so weiter. Da bin ich einfach fit, weil ich das selbst eben mit meinem Unternehmen gemacht habe, auch mit mir als Person. Und da schaue ich mir immer an, an welchem Punkt ist das Startup und braucht es diese Expertise oder ist sowas wie, wir müssen unbedingt in den Handel. Und dann schaue ich schon meinen Kollegen Ralf Dümmel an, weil ich weiß, dass das für ihn dann die perfekte Beute ist, wenn du so willst, ja. Und dann ist das auch so, dass ich dann sage, Mensch, das macht für mich an der Stelle einfach keinen Sinn. Aber das sind Dinge, die für mich total wichtig sind. Und last but not least, ich investiere natürlich in allererst in den Menschen und dann ins Produkt. Das heißt, ich stelle solche Fragen, aus denen sich ableiten lassen, zumindest für mich, traue ich der Person zu, dass sie in stürmischen Zeiten, wo ein Tsunami kommt, ja, wo man sagt, Mensch, jetzt wird's echt tough, dass die Person nicht nur da durchkommt, sondern auch lernt. und dann besser rauskommt am Ende? Traue ich das der Person zu? Weil die Resilienz ist das, was echtes Unternehmertum ausmacht. Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, dann gibt's von mir ein Angebot. Und dann ist es entweder Deal or No Deal.
Um auf den ersten Punkt von dir nochmal zurückzukommen, das heißt, Startups von Männern haben bei dir dann kaum eine Chance.
Nein, ich habe tatsächlich in der ersten Staffel von Höhle der Löwen auch in einen Mann investiert, Logger. Matthias, der Gründer, macht glutenfreie Brotbackmischung. Und ich habe investiert, weil ich ihn gut finde und habe dann auch gesagt, ich investiere jetzt nicht ins Geschlecht, sondern in die Qualifikation, um es mal sozusagen umzudrehen, ja. Und ich muss auch sagen, dass mein Ziel es irgendwann ist, darauf arbeite ich hin, dass auch mein Investmentportfolio nicht nur von den Produkten, ob B2C oder B2B, diverser wird. Die Diversität würde ich für mich schon in Anspruch nehmen, habe ich schon ganz gut, sondern auch in den Teams die Diversität. Und es impliziert natürlich, dass ich dann nicht ausschließlich in Gründerinnen investiere, sondern eben auch in Gründer. So. Da ich aber nochmal eine große Verfechterin von Gründerinnen bin und es immer sein werde, wird mein Herz, sage ich mal, immer höher schlagen bei Female Startups. Aber es ist ja dann auch mal eine Challenge von den Male Startups, mich zu überzeugen.
Absolut. Und ich glaube, das eint uns, dass wir tatsächlich uns eigentlich ja wünschen, dass dieses Thema Diversität und Bias irgendwann einfach keins mehr ist.
Ja.
Aber da haben wir noch ein bisschen Arbeit natürlich vor uns. Ich möchte nochmal auf das unternehmerische Handeln zurückkommen. Du hast eben gesagt, du erwartest dir von deinen Startups, dass du das Gefühl hast, dass sie resilient sein können. Was zeichnet für dich denn darüber hinaus gutes unternehmerisches Handeln aus?
Also echtes Unternehmertum machen für mich drei Dinge aus. In erster Linie, wir haben über Führung gesprochen. Wir reden viel über empathische Führung, was richtig und wichtig ist. Ich glaube, wir müssen einen Schritt weitergehen und über klare Führung sprechen. Also Klarheit in der Führung. Was heißt das für mich? Das bedeutet für mich, dass Führungskräfte auch mal sagen, wisst ihr was, ich weiß auch gerade nicht weiter, aber wir gehen da durch. Und das ist der Kurs. Und dafür übernehme ich auch die Verantwortung. Auch wenn ich nicht weiß, ob das richtig ist, aber wir gehen da gemeinsam durch. Das ist für mich klare Führung. Klare Führung ist auch zu sagen, Mensch, da bin ich irgendwie falsch abgebogen, Leute. Also das war nicht gut, ja, sozusagen selbstkritisch zu sein. Das ist für mich die Weiterführung von der Empathiediskussion, die wir im Bereich Führung führen. Der zweite Punkt ist, dem Zeitgeist voraus zu sein. Ich würde für mich nie in Anspruch nehmen, dass ich vor 7 Jahren das Thema Diversity erfunden habe. Ich würde aber für mich schon in Anspruch nehmen, zu sagen, ich habe ein Stück weit den Markt bereitet und Diversity auch monetarisiert. Nicht, weil ich gesagt habe, Mensch, da ist super viel Geld drin, sondern eher, weil ich gesagt habe, dieses Engagement muss auch bezahlt werden. So. Und das war etwas, was mir total wichtig war und was ich Gott sei Dank bis heute eben auch sehe im Bereich Diversity, aber Nachhaltigkeit. Und last but not least ist es für mich die Fähigkeit, eben Themen nicht nur vorherzusehen, sondern Themen auch umzusetzen. Also du kannst eine Idee im Unternehmertum haben. Ich habe 1000 Ideen am Tag und ich rede mit Leuten und treffe mich mit denen zum Lunch. Danach habe ich wieder 1000 Ideen für Startups, für eine weitere bunte Reisetasche oder andere Dinge. Aber das Wichtige ist doch, dass ich von der Idee zur Umsetzung komme. Und wer sind die erfolgreichsten Unternehmer und Unternehmerinnen? Das sind diejenigen, die PS in Anführungszeichen auf die Straße bekommen, die sagen, okay, es war nicht nur eine Idee, sondern ich habe diese Idee exekutiert. Ich habe sie umgesetzt. Das ist echtes Unternehmertum. Unternehmertum zeigt sich in der Umsetzung. Es zeigt sich nicht in der Idee selbst. Und das ist für mich das Entscheidende.
Das passt übrigens ganz wunderbar zu einer unserer Leitlinien, die wir vor 3 Jahren mal überarbeitet haben. Und da haben wir Get Things Done.
Sehr gut.
Als eine unserer 6 Leitlinien bei der Telekom aufgenommen, um eben dieses, Mensch, ja, nicht nur analysieren, nicht nur Konzepte machen, sondern tatsächlich umsetzen, das für uns immer wieder in den Fokus zu rücken. Du hast von Zeitgeist gerade gesprochen und jetzt könnte ich sagen, der Zeitgeist in Deutschland ist im Moment ein Klagen und ein Deutschland geht den Bach runter. Jetzt hat das Manager-Magazin gerade Deutschland geht den Bach rauf getitelt. In welchem Camp bist du denn? Deutschland geht den Bach runter oder Deutschland geht den Bach rauf?
Also wenn ich jetzt in die kritische Selbstreflexion gehe und mal so ein bisschen schaue, was ich so in den letzten Wochen und Monaten von mir abgelassen habe, dann würde man, glaube ich, sehr schnell mich in Deutschland geht den Bach runter Camp einordnen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir jetzt, ohne es zu überdramatisieren, aber dass wir an einem super entscheidenden Punkt sind, nämlich schaffen wir es, diese Überemotionalisierung, die wir in der Gesellschaft erleben, so zu kanalisieren, dass wir sie in eine Stimmung des Mutes ummünzen. Also schaffen wir das, gelingt es uns. Und das würde mich total freuen. Und dann sind wir wieder auch ein Land des Aufstiegs und ein Land der Chancen und auch ein Land des realistischen Optimismus. So, ich glaube, dass wir Dinge benennen müssen, den Status quo hart analysieren müssen, nicht nur in puncto Regierung oder Vorregierung, sondern auch wir als Wirtschaftsköpfe. Ja, also was ist unser Beitrag dazu, dieses Land stärker zu machen? Ob es unsere Unternehmen selbst sind oder auch die Netzwerke, die wir mobilisieren können. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mir wieder, ich wünsche mir einfach wieder mehr Leichtigkeit in den Debatten und mehr Lächeln und mehr einfach mal zuhören und nicht draufhauen und draufdreschen. Das würde schon diese Stimmung des, komm, jetzt packen wir es an, jetzt gehen wir nach vorne, stärker pushen als dieses ewige Gejammer, aber vor allem auch Geschimpfe und draufgehaue. Auf die Politik ist das eine, aber auch auf uns als Wirtschaftslenker und Wirtschaftslenkerin. Und wenn wir das schaffen, dass wir da wieder hinkommen, ich bin ja Grundoptimistin, sonst würde ich den Job nicht machen, den ich habe, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir das hinbekommen.
Und was muss geschehen, damit sich Leistung, für die du ja auch eintrittst, damit sich das wieder lohnt oder damit wir Lust haben darauf als Gesellschaft?
Ich glaube, dass wir einerseits in Deutschland ein großes Reformpaket brauchen. Wir brauchen wirklich einen Zukunftspakt, den wir nicht nur Stichwort, ich habe eine Idee und belasse sie bei der Idee, sondern den wir auch umsetzen. Und man kann über die Agenda 2010 sagen, was man will von Schröder und ihn jetzt auch einordnen, wie man will. Aber eins war klar, das hat etwas mit unserem Land gemacht. So, und es hat vieles angestoßen. Ob ich das jetzt politisch gut finde oder nicht, wir sind nach vorne gegangen. So. Und ich glaube, dass so etwas jetzt wichtig ist. Also ein großes Paket, wo wir sagen, okay, Digitalisierung der Verwaltung, wir reden seit Jahren darüber, dass wir schlecht darin sind. Ändern tut sich gefühlt nichts. Investments in den Bereich Bildung. Ja, wir haben ganz viele Pakts, Förderpakts und die Summen werden nicht abgerufen. Woran liegt's? Was sind das Problem? Also so Entbürokratisierung, die Melde- und Abgabepflichten von Unternehmen, ein Horror. Ja, wenn du mit Mittelständlern sprichst, die sind nur damit beschäftigt, irgendwelche Formulare auszufüllen. Und so weiter und so fort. Also diese Hemmnisse im Bereich, was eigentlich Innovationskraft hemmt, ist total entscheidend. Und ich würde jedes extra Geld als Staat, was ich dann irgendwo einnehme oder spare oder wo ich ein bisschen mehr Kohle habe, sofort in Innovationsfähigkeit von Wirtschaft und Rahmenbedingungen im Bereich Wirtschaft stecken. Weil wenn wir eine starke Wirtschaft haben, haben wir auch eine starke Demokratie. Das eine geht mit dem anderen einher. Wenn Leute verunsichert sind, dann wählen sie rechtsradikal. So, und wenn sie sicher sind mit ihren Jobs, mit dem, dass sie sich wohlfühlen in diesem Land, angenommen, ernst fühlen, ihre Identität leben können, dann haben wir eben auch eine starke Demokratie. Und daher, Brigitte Tsipras hat damals, als sie Wirtschaftsministerin war, wirst du dich vielleicht erinnern, starke Frauen, starke Wirtschaft, diesen Claim geprägt. Ich würde das ummünzen in starke Wirtschaft, starke Demokratie.
Dankeschön, liebe Tijen, für deine Ansichten, für deine inspirierenden Aussagen. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und wir einen sehr breiten Bogen spannen konnten von Vielfalt, Inklusion, deiner unternehmerischen Tätigkeit, dir als Führungskraft, was du kannst, was du gelernt hast, was du vielleicht auch nicht kannst, bis hin zur Wirtschaftspolitik, dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Mir hat das total viel Spaß gemacht. Was ich nochmal auch allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte, ist eines deiner Credos. Jeder von uns hat eine Stimme und jeder von uns hat die Möglichkeit, tatsächlich etwas zu bewegen. Und dafür stehst du. Und wir versuchen das als Telekom auch sehr klar im Unternehmen so zu positionieren. Und Von daher vielen Dank, dass du dabei warst, an unsere Zuhörer. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert doch unseren Podcast ganz gerne und gebt uns auch eine Bewertung und bleibt einfach dran, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Tschüss.